الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Wir haben jetzt in der letzten Woche, Alhamdulillah, das Kapitel der Rezitation im Gebet abgeschlossen. Und das war womöglich eines der umfangreichsten Kapitel gewesen, die wir bisher in dieser Vortragsreihe hatten, nämlich 5 Lektionen. In diesen 5 Lektionen haben wir ausführlich über die Rezitation im Gebet gesprochen. Wir haben verschiedene Regeln erläutert, was die Rezitation betrifft. Wir haben verschiedene grammatikalische Aspekte erläutert, wie die Rezitation zu erfolgen hat. Wir haben erklärt, wie die Rezitation richtig ist, mit welcher Aussprache sie erfolgen muss. Wir haben die Urteile über Fehler, über Vergessen und so weiter. All diese Aspekte haben wir in 5 Lektionen abgehandelt. Und nun möchten wir eine kleine Zusammenfassung bzw. die wichtigsten Punkte nochmal herausnehmen und diese speziell merken, weil diese öfters auf uns zutreffen, und damit wir diese Punkte schon mal auf jeden Fall behalten, um in dieser Hinsicht keinerlei Fehler zu machen. Das Gebet muss komplett auf der arabischen Sprache verrichtet werden. Darüber gibt es keinerlei Zweifel. Wir haben aber in der letzten Woche eine Frage gehabt, nämlich ob der Dua Qunut, also das Bittgebet in der zweiten Rak'a, nach der zweiten Sura, ob dieses Bittgebet im Qunut ebenfalls auf Arabisch sein muss oder ob es aber auch in einer anderen Sprache erfolgen darf. Und da gab es halt einige Diskussionen, manche haben ja gesagt, manche nein. Ich habe mich nochmal erkundigt, nach den Maraja ist es so, dass es erlaubt ist, dass es in einer anderen Sprache gemacht wird. Nach Imam Sayyid Ali al-Khamenei beispielsweise ist es kein Problem, dass man im Qunut ein Dua macht auf einer anderen Sprache, also auf einer nicht-arabischen Sprache. Nach Sayyid Sistani, Hafizallah, ist es ebenfalls kein Problem, das Dua Qunut in einer nicht-arabischen Sprache zu machen. Aber er sagt, dass der Istihbab des Qunut dadurch entfällt. Also, dass die Empfehlung des Qunut entfällt, wenn man es auf einer anderen Sprache macht. Also, empfohlen, besser ist es dennoch auf Arabisch. Wenn man es auf nicht-arabisch macht, ist es zwar nicht verkehrt, es wird das Gebet nicht ungültig machen, aber der Istihbab entfällt in diesem Fall. Und wir haben dann über verschiedene Aspekte der Rezitation gesprochen. Wir haben zum einen gesagt, die Absicht muss nicht rezitiert werden, sie muss auch nicht in den Herzen, die Worte müssen auch nicht im Herzen erläutert werden. Nein, einfach nur, die Absicht ist eine Angelegenheit des Herzens. So wie wir jetzt beispielsweise, als wir zur Moschee gekommen sind, hat keiner gesagt, ich beabsichtige, in die Hassanin zu gehen. Nein, der Wille war da, im Herzen war es da, wir haben uns angezogen und sind zur Moschee gekommen. Ähnlich ist es mit der Absicht. Takbiratul Ihram hingegen muss rezitiert werden, muss gelesen werden. Also muss mit der Zunge ausgesprochen werden. Die Worte Allahu Akbar. Und damit betritt man das Gebet. Wir haben gesagt, empfohlen ist es, vor der Rezitation der Fatiha, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim zu sagen. Aber leise, nicht laut. Das heißt, wenn wir im Gebet einsteigen, wir machen Takbiratul Ihram, leise, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, dann laut die Basmala. Es ist in jedem Fall empfohlen, mustahab, die Basmala stets laut zu rezitieren, außer wann ist es verboten und wann soll man die Basmala nicht laut rezitieren, in welchem Fall, wer weiß das noch? Wann muss sie leise rezitiert werden? Nämlich, wenn man sie in der dritten oder vierten Rak'a liest. Wir haben gesagt, in der dritten und vierten Rak'a kann man sich das aussuchen, ob man die Tasbihat oder die Fatiha liest. Wenn man sich für die Fatiha entscheidet, soll man die Basmala dennoch leise rezitieren. Und verboten wird es, wenn wir zu spät in das Gemeinschaftsgebet einsteigen, die Jama'a ist in der dritten Rak'a, ich bin in der ersten Rak'a beispielsweise, und mache Takbiratul Ihram, lese die Fatiha, die Basmala soll in diesem Fall dann auch leise rezitiert werden. Ansonsten in den ersten beiden Gebetseinheiten stets laut rezitieren, das ist Mustahab. Der Gläubige liest einmal Surah Al-Fatiha und danach eine weitere Surah seiner Wahl. Und nach einer verpflichtenden Vorsichtsmaßnahme, nach der Mehrheit der Maraja, muss es eine vollständige Surah sein. Außer nach Sayyid Muhammad Hussein Fadlallah, da sagt er, es ist auch möglich, einige Verse zu lesen, aber es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme, eine ganze Surah zu lesen. Aber nach den meisten anderen Maraja Es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, eine ganze Sure zu lesen. Verboten im Gebet zu lesen sind die 4 Suren der Niederwerfung. Wir haben sie vorhin schon erwähnt. Und, ja? Und zwar gibt es im Fiqh, das ist eine sehr gute Frage, die sich vielleicht viele gestellt haben. Wenn man beispielsweise einige Rechtsurteile sieht, dann liest man beispielsweise, dass ein Malja auf der einen Seite sagt, ala nahiyat al-fatwa haram. Beispielsweise eine bestimmte Tat, dann sagt einmal der Marja, aufgrund einer Fatwa ist dies haram. Aber auf der anderen Seite kann er sagen, ala nahw al-ihtiyat al-wujubi la yajuz. Oder la yajuz ala nahw al-ihtiyat al-wujubi. Also zum einen haben wir, dass der Marja sagt, auf Basis einer Fatwa ist dies verboten. Und einmal haben wir, dass er sagt, auf Basis einer verpflichtenden Vorsichtsmaßnahme ist dies verboten. Das Ergebnis beider Aussagen ist gleich, nämlich, dass es verboten ist. Für uns als Muqallidin, wenn wir entweder das oder das hören, für uns gilt, dass beides verboten ist. Also sowohl Fatwa verboten ist für uns verboten, als auch verpflichtende Vorsichtsmaßnahme ist verboten. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass wenn der Marja sagt, auf Basis einer Fatwa, dann heißt es, er ist zu einer Gewissheit gekommen, dass diese Angelegenheit verboten ist. Und dass in diesem Fall auch keinerlei andere Meinung der Maraji' berücksichtigt werden. Wenn aber gesagt wird, es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, dies zu unterlassen, heißt es, dass, wie der Begriff es schon sagt, es eine Vorsichtsmaßnahme ist. Aber diese Vorsichtsmaßnahme ist verpflichtend. Das heißt, für mich als Muqallid ist es Pflicht, mich an diese Vorsichtsmaßnahme zu halten. Aber das bedeutet gleichzeitig, der Marja ist nicht zum Yaqin gekommen, nicht zu einer Gewissheit wie auf Basis einer Fatwa. Und in dem Fall ist es für den Muqallid möglich, in dieserlei Hinsicht auf die Meinung des nächsten Meistwissenden zurückzukehren und zu schauen, was er sagt. Ja, das ist der Unterschied. Bei Fatwa ist dies nicht möglich. Bei Fatwa hat der Marja die Gewissheit, diese Angelegenheit ist so und daran gibt es keinerlei Zweifel. Bei Ihtiyat al-Jubi ist es nicht so. Aber das Ergebnis ist gleich, nämlich, dass man sich an beide halten muss. Also, dass man es sich nicht aussuchen kann. Und wir haben gesagt, nach der Rezitation der Fatiha gibt es bestimmte Suren, die man nicht alleine lesen darf, die nur im Doppelpack quasi vorkommen. Welche Suren waren das? Die Reihenfolge?
Oder umgekehrt.
Umgekehrt, richtig. Also man muss hier auf die Reihenfolge achten. Wir haben gesagt, Surat al-Duha und Surat al-Sharh gehören zusammen, sind eine Sura. Sowohl Surat al-Fil und Surat Quraysh sind eine Sura. Die zwei Suren müssen immer gemeinsam gelesen werden. Und es ist nicht möglich, eine dieser Suren alleine im Gebet zu rezitieren. Aber wann ist es möglich? Im Nafila-Gebet, richtig. Im Nafila-Gebet haben wir gesagt, es ist möglich, auch nur einige Verse zu rezitieren. Und in dem Fall wäre es möglich, nur Surat al-Fil beispielsweise zu lesen. Ansonsten im Pflichtgebet nach der Mehrheit der Maraji' ist es so, dass Surat al-Fil und Surat Quraysh zusammengelesen werden müssen, sowie Surat al-Duha und Surat al-Sharh gemeinsam gelesen werden müssen. Und wir haben gesagt, die Gebete, die laut rezitiert werden müssen vom Mann, sind die Gebete Morgengebet, Abendgebet, Nachtgebet. Lautes Rezitieren bedeutet, die zwei Suren in den ersten beiden Gebetseinheiten laut zu rezitieren. In der dritten und vierten Rak'ah hat der Betende die Wahl, entweder die 4 Tasbihat, Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Entweder einmal ist Pflicht, dreimal ist Mustahab, oder er liest die Fatiha einmal ohne eine weitere Sure. Was ist besser? Die Tasbihat, genau. Es ist empfohlener und bringt mehr Lohn, wenn man die Tasbihat rezitieren würde. Und natürlich die dritte und vierte Rak'ah, die Rezitationen erfolgen leise. Und eine kleine Ergänzung, es ist auch möglich, im Gebet beispielsweise einen bestimmten Vers zu wiederholen, öfters zu wiederholen. Beispielsweise wird über die Imame der Ahlul Bayt a.s. berichtet, dass sie im Gebet den Vers Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in immer wieder wiederholt haben. Und dabei wurden sie gefragt, weshalb habt ihr diesen Vers wiederholt? Und dann sagten sie, wir haben diesen Vers so oft wiederholt, bis wir ihn von seinem Eigentümer gehört haben. Also es ist an sich im Fiqh kein Problem, einen Vers zu wiederholen. Und dabei zu weinen aus Gottesfurcht. Ja, aus Gottesfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine letzte Angelegenheit, die Takbirat im Gebet, das ist nochmal etwas, was öfters gefragt wird. Wajib im Gebet ist nur Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram ist eine Säule im Gebet und es ist verpflichtend. Die weiteren Takbirat, die dann im Gebet erfolgen, sind alle Mustahab. Das heißt, wenn ich nach der zweiten Sura Allahu Akbar mache und dann in die Verbeugung gehe, Mustahab. Wenn ich nach der Sajda Takbir mache, Allahu Akbar, alles Mustahab. Alle Takbirat im Gebet sind Mustahab, außer das einleitende Takbir, Takbiratul Ihram, das ist Pflicht und eine Säule des Gebets. Darüber hatten wir ausführlich gesprochen. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Nachdem... Die drei Takbirat, meinst du? Gut, dass du diesen Punkt ansprichst. Und zwar, das ist auch etwas, was viele fragen. Nämlich, wann ist das Gebet beendet? Viele denken, es ist mit den drei Takbirat beendet. Oder viele denken, es ist beendet, wenn man Taslim macht. Das Gebet ist mit dem Taslim beendet. Wir haben den Tashahud und dann Taslim. Wenn du die Worte sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mit diesem H am Ende, ist das Gebet vorbei. Die drei Takbirat, die danach kommen, die Ta'qibat, also drei Takbirat, Sujud als Dank für Allah subhanahu wa ta'ala, Tasbihatu Zahra alayhi salam, das sind alles Ta'qibat, alles empfohlene Taten für den Menschen nach dem Gebet. Aber das Gebet ist wirklich beendet mit den Worten Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Damit ist das Gebet beendet. Vielleicht können wir die Fragen danach machen, weil letzte Woche haben sich einige beschwert, dass es halt dann zu langwierig wurde. Ja, also wir machen inshallah die Fragen oder wir machen Sinnabschnitte und dann können Fragen zu diesem Abschnitt gestellt werden, inshallah. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Nachdem der Betende nun die Rezitation beendet hat, geht er in die Verbeugung über, also in den Ruku' über. Hierbei hat jede Rak'a, also jede Gebetseinheit, zu den Begrifflichkeiten, Rak'a übersetze ich gerne mit Gebetseinheit und Ruku' mit Verbeugung. Ja? Also das Morgengebet hat zwei Rak'at, zwei Gebetseinheiten. Das Mittagsgebet hat vier Rak'at, also vier Gebetseinheiten und so weiter. Jede Rak'a, jede Gebetseinheit hat ein Ruku', eine Verbeugung. Das ist eine allgemeine Regel. Außer ein Gebet, das hat mehrere Verbeugungen. Wer weiß, um welches Gebet es sich handelt? Es ist sogar ein Pflichtgebet. Das heißt, theoretisch müsste jeder von uns das schon mal gebetet haben. Ein Gebet, das in einer Gebetseinheit mehrere Verbeugungen hat. Salatul was?
Salatul Ayat
vielleicht. Salatul Ayat, ahsan. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Salatul Ayat, das Gebet der Zeichen. Dieses Gebet besteht aus zwei Gebetseinheiten, aber in jeder Gebetseinheit gibt es wie viele Verbeugungen? Nein. Fünf Verbeugungen. Das heißt, wir haben in jeder Rak'a, sind zwei Rak'at, in jeder Rak'a haben wir fünf Verbeugungen. Darüber werden wir inshallah auch noch ausführlich sprechen, wenn wir die Abhandlung über das Pflichtgebet inshallah fertig haben. Die Verbeugung ist erst dann eine Verbeugung, wenn der Betende sich so weit nach vorne lehnt, dass seine Hände bzw. mindestens seine Fingerspitzen seine Knie berühren können. Also, dass der Betende steht und dann beugt er sich so weit vorne, bis seine Hände bzw. mindestens seine Fingerspitzen seine Knie berühren. Erst dann zählt es als Verbeugung. Das heißt, wenn der Betende steht und er beugt sich nur ein bisschen nach vorne, aber seine Hände können seine Knie noch nicht erreichen, das zählt noch nicht als Verbeugung. Eine Verbeugung ist es nur, wenn er seine Hände an seine Knie berühren kann, beziehungsweise seine Fingerspitzen. Und es ist generell empfohlen, es ist generell gut, wenn der Betende seine Hände bei der Verbeugung auf seine Knie legt. Das ist empfohlen, aber es gibt auch manche Maraja, die sagen, es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme. Wir haben hier nochmal das Werk Tahrir al-Masa'il, Tibban li Fatawa al-Sayyid al-Khamenei, also von Imam al-Khamenei, auf Seite 187, Fragestellung 620. Al-Ahwatu wujuban an yada' yadayhi ala rukbatay hala ruku'. Also wir haben hier Al-Ahwatu wujuban. Imam al-Khamenei sagt also, es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, dass der Betende seine Hände auf seine Knie legt. Ja, das ist für die Befolger von Imam Khamenei. Für die anderen habe ich jetzt nicht habe ich jetzt keine ähnliche Ausdrucksweise gefunden. Da ist es generell so, dass es mustahab ist, seine Hände auf seine Knie zu legen. Die Verbeugung ist eine Säule des Gebets. Was bedeutet das?
Ja? Das heißt, wenn man sich vergisst oder sich kleiner macht oder so, dann muss man das Gebet wiederholen.
Richtig. Das ist nämlich der springende Punkt bei einer Säule des Gebets. Sei es Unachtsamkeit, Vergesslichkeit, Unwissen. Wenn man diese weglässt, ist das Gebet ungültig ohne Wenn und Aber. Und die Verbeugung ist ebenfalls eine Säule des Gebets. Das heißt, wenn er im Gebet ist, sagen wir mal, jemand betet, nach der zweiten Niederwerfung, fällt ihm ein, ich habe den Ruku' nicht gemacht. Was ist das Urteil seines Gebets? Ungültig, richtig. Weil er hat bereits die zweite Säule betreten, ohne diese Säule gemacht. Damit ist das Gebet komplett ungültig. Was ist aber, wenn er nach der Rezitation direkt runtergeht, aber seine Stirn ist kurz vor dem Sujud und dann erinnert er sich, oh nein, ich habe den Ruku' noch nicht gemacht, die Verbeugung noch nicht gemacht. Richtig, das ist nämlich der springende Punkt. Er muss wieder aufstehen. Das heißt, sagen wir mal, jemand ist gerade in Zustand der Niederwerfung, aber seine Stirn hat noch nicht den Stein berührt. Und dann fällt ihm ein, ich hab die Verbeugung noch nicht gemacht. Dann kann er nicht von diesem Zustand direkt in die Verbeugung übergehen. Er muss stehen und dann in die Verbeugung übergehen. Wieso?
Ja? Weil Qiyam eine Säule des Gebets ist.
Richtig, detaillierter. Wir haben verschiedene Formen von Qiyam, vom Stehen im Gebet.
Während des Takbir.
Vor der Verbeugung. Ach, dann vor der Verbeugung. Nämlich, wir haben gesagt, es gibt mehrere Arten des Stehens im Gebet. Das Stehen beim Takbiratul Ihram, das Stehen bei der Rezitation, das Stehen vor der Verbeugung, das Stehen nach der Verbeugung und das Stehen während der dritten und vierten Rak'ah. Zwei davon sind eine Säule, der Rest nicht. Die Säule im Gebet ist das Stehen während dem Takbiratul Ihram und vor der Verbeugung. Daher ist es richtig, was hier geantwortet wurde. Man muss wieder aufstehen und dann in die Verbeugung gehen. Weil dieses Stehen vor der Verbeugung ist ebenfalls eine Säule im Gebet. Was ist aber, wenn man nun die erste Niederwerfung gemacht hat und ihm dann einfällt, ich habe die Verbeugung nicht gemacht. Was ist das Urteil seines Gebets? Ahsant, mashallah, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehr gut mitgedacht, das ist genau das, was ich hier vermitteln will, nämlich wir haben in den letzten Monaten euch die Mittel beigebracht, wie man an diese Fragestellung rangeht. Das heißt, jeder von euch besitzt die Mittel und besitzt die Wege und die Punkte, die er analysiert, um solche Fragen zu beantworten. Nämlich, wir haben gesagt, wenn er jetzt in die Verbeugung geht, eine Niederwerfung gemacht hat und dann fällt ihm ein, ich habe die Verbeugung noch nicht gemacht. Aber da er die nächste Säule des Gebets nicht betreten hat und das ist nicht eine Niederwerfung, sondern zwei, ist das Gebet gültig, er steht wieder auf, macht die Verbeugung. Aber was muss er dann machen? Die zwei Niederwerfungen des Vergessens, weil er etwas dem Gebet hinzugefügt hat. MashaAllah, sehr schön. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Also, wir wiederholen nochmal, jemand, dem nach der zweiten Niederwerfung einfällt, er hat die Verbeugung nicht gemacht, sein Gebet ist ungültig, weil er eine Säule des Gebets betreten hat, nämlich die zwei Niederwerfungen. Jemand, der noch nicht die erste Niederwerfung gemacht hat und ihm dann einfällt, er hat die Verbeugung nicht gemacht, der steht wieder auf und macht die Verbeugung ohne die zwei Niederwerfungen des Vergessens. Jemand, der eine Niederwerfung gemacht hat und ihm dann einfällt, dass er die Verbeugung nicht gemacht hat, steht wieder auf, macht die Verbeugung. Nach dem Gebet macht er Sajdatay As-Sahu, also die zwei Niederwerfungen des Vergessens. Soweit klar? Die drei Fälle unterscheiden wir hier. Die Verbeugung ist also eine Säule des Gebets. Was haben wir noch für Säulen des Gebets? Was sind die Säulen des Gebets? Wir haben jetzt einige schon erwähnt, aber jetzt nochmal als Übersicht, als Überblick, alle Säulen des Gebets. Wer weiß es? Was sind die Säulen des Gebets? Reihenfolge, ja, von der Reihenfolge her.
Es sind Anliegen.
Auf Deutsch?
Die Absicht.
Richtig. Richtig.
Also das Stehen beim Beten.
Ja, das nochmal genauer erklären, welches Stehen, das hatten wir vorhin schon gehabt.
Also während des Rezitieren, also, dass man dabei spürt.
Nein. Genau das eben nicht. Du hast es erklärt, aber es war falsch erklärt. Nicht das Stehen während der Rezitation, das Stehen während der Takbiratul Ihram und vor der Verbeugung. Das Stehen bei der Rezitation ist keine Säule. Als Beispiel, sagen wir mal, sowas wird bestimmt nie vorkommen und schon das Beispiel ist lustig, aber stellt euch vor, jemand macht Takbiratul Ihram und vergisst es, setzt sich hin und steht dann zur Verbeugung wieder auf und verbeugt sich. Er hat es vergessen, er hat an was anderes gedacht und hat dann die Verbeugung gemacht. Das Gebet ist nicht ungültig. Wieso? Weil das Stehen während der Rezitation keine Säule ist und weil er es aus Vergesslichkeit oder aus Unachtsamkeit oder Unwissen gemacht hat, sich hingesetzt hat, wird das Gebet nicht ungültig. Aber wenn er sich hingesetzt hat und dann vom Sitzen in die Verbeugung geht, vom Sitzen in die Verbeugung, ohne aufzustehen, das Gebet wird ungültig. Selbst wenn er es aus Unachtsamkeit, aus Vergesslichkeit oder aus Unwissenheit gemacht hat. Ja? Nochmal. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, ein bisschen trocken, aber das sind wirklich wichtige Sachen, die man lernen muss. Dass die Absicht, An-Niyya ist eine Säule des Gebets. Takbiratul Ihram ist eine Säule des Gebets. Das Stehen im Gebet, Al-Qiyam, Fis-Salah, Al-Qiyamu Ijmalen, das Stehen im Gebet während dem Takbiratul Ihram und vor der Verbeugung ist Pflicht. Die Verbeugung ist eine Säule des Gebets und die zwei Niederwerfungen. Die Absicht, kein Problem, die Absicht, Takbiratul Ihram, das Stehen während dem Gebet in den zwei erwähnten Fällen, die Verbeugung und die zwei Niederwerfungen. Das sind die fünf Säulen des Gebets. Fehlt eine davon, ist das ganze Gebet ungültig, ohne Wenn und Aber. Selbst wenn man es nicht wusste, selbst wenn man es so gelernt hat von seinen Eltern, auf YouTube ein Video geschaut hat, dass das Gebet so ist, egal wie, ohne Ausnahme, das Gebet ist ungültig, wenn eins dieser fünf Faktoren fehlt. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Was ist aber, wenn er eine Verbeugung hinzufügt in der Gebetseinheit? Sagen wir mal, jemand macht die Verbeugung, dann steht er wieder auf und dann macht er wieder die Verbeugung. Aus Unachtsamkeit, aus Nachlässigkeit. Das Gebet ist ungültig. Wieso? Weil er eine Säule hinzugefügt hat. Und genauso sei es absichtlich oder auch unabsichtlich. Wir haben gesagt, bei der Säule des Gebets spielt es keine Rolle, ob es absichtlich oder unabsichtlich ist oder mit Wissen oder Unwissen. Säule des Gebets ist kein Spiel. Deswegen betonen wir das so sehr. Und die öfters hier waren, können sich daran erinnern, wir haben vielleicht in 2 Monaten jede Woche immer wieder die Säulen des Gebets wiederholt. Bis das, inshallah, jetzt alle diese Säulen können. Wer kann es wiederholen auf die Schnelle, ohne nachzudenken? Ja, das ist die also wie es in der Mathematik hieß, die Mitternachtsformel, kennt ihr sicherlich alle, die PQ-Formel, die man in der Schule gelernt hat. Der Lehrer sagt immer Mitternachtsformel, damit wenn man jemanden um Mitternacht weckt, dass er die Formel sofort auch sagen kann. Minus P halbe, plus minus und so weiter. So, die Säulen des Gebets sind für euch eine Mitternachtsformel. Jemand kommt um Mitternacht und weckt euch auf und sagt euch, was sind die Säulen des Gebets? Sofort ohne nachzudenken. Ja? Du hast es richtig gesagt. Keine Sorge, niemand nimmt es dir übel. Das war schon richtig.
Die Säulen des Gebets sind einmal die Linie, also die Absicht, dann Takbiratul Ihram, dann das Stehen während des Takbiratul Ihram, dann Rukur.
Sajdatin. Genau, aber das Stehen während dem Takbiratul Ihram und vor der Verbeugung. Vor der Verbeugung, das Stehen ist auch eine Säule. Gut, aber ich wiederhole es jetzt noch einmal, das letzte Mal. Die Absicht, Takbiratul Ihram, das Stehen während dem Takbiratul Ihram und vor der Verbeugung, die Verbeugung an sich und die zwei Niederwerfungen. Das sind die Säulen des Gebets. Und wir haben gesagt, wenn er eine Verbeugung hinzufügt, sei es absichtlich, ist das Gebet ungültig oder unabsichtlich oder aus Vergesslichkeit, sagen die Gelehrten, ist das Gebet ebenfalls unzulässig, also ungültig, sei es aus Nahiyat. Und hier kommt dieses Beispiel, Nahiyat al-Fatwa, sagen manche Maraja. Die anderen sagen, ala Nahiyat al-Ihtiyat al-Wujubi. Also aus verpflichtender Vorsichtsmaßnahme ist das Gebet in jedem Fall ungültig. Aber es gibt zwei Ausnahmen. Zwei Ausnahmen, wo, wenn man eine Verbeugung hinzufügt, das Gebet trotzdem gültig bleibt. zwei Ausnahmen. Eine Ausnahme ist bei der Nafila. Im Nafila-Gebet, wenn ich unabsichtlich, ja, wenn es absichtlich ist, ist das Gebet ungültig. Wenn ich in der Nafila unabsichtlich eine zweite Verbeugung hinzufüge, ist das Gebet weiterhin gültig und kein Problem. Nafila ist die erste Ausnahme. Die zweite Ausnahme ist etwas, was uns alle schon mal betroffen hat. Jeden von uns, glaube ich. 99,9% bestimmt. Nämlich beim Gemeinschaftsgebet. Wer kennt das nicht? Beim Gemeinschaftsgebet ist man gerade in der Verbeugung und geht hoch und dann sieht man plötzlich, oh nein, alle sind noch in der Verbeugung. Was mache ich jetzt? Das ist schon so oft passiert und dann stehen die Geschwister da verwirrt. Soll ich jetzt wieder runter? Soll ich so stehen bleiben? Und dann ist man in so einem Zwischen hin und her, bis dann die ganze Gemeinschaft aufsteht. Oder aber der Vorbeter liest gerade Surat Qul Huwallahu Ahad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد. Kaum hat es ausgesprochen, geht man direkt in die Verbeugung. Und dann sieht man, oh nein, die Gemeinschaft steht noch, er macht noch Allahu Akbar und so weiter. In dem Fall, in diesen Fällen, wenn man den Vorbeter überholt hat, dann ist es möglich, dass man quasi eine Verbeugung hinzufügt, um hinter dem Vorbeter das Gebet zu verrichten. Beispiel, wir beten jetzt ganz normal. Und der Vorbeter sagt, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد, ich gehe direkt in die Verbeugung, aber ich merke dann, oh nein, er steht noch. Also gehe ich nochmal wieder hoch. Warte, bis der Imam in die Verbeugung geht und gehe nach ihm in die Verbeugung. Ich habe in dem Fall eine Verbeugung hinzugefügt, das stimmt. Aber hier haben wir direkte Beweise, dass dies das Gebet nicht ungültig macht. Im Gemeinschaftsgebet. Oder aber, wenn ich gerade bei der Verbeugung bin, und ich denke, der Imam ist hochgegangen, ich gehe hoch, aber ich sehe, dass alle noch in der Verbeugung sind. Ich gehe direkt wieder in die Verbeugung runter. Warte, bis der Imam hochgeht und dann gehe ich erst wieder hoch. In einer Überlieferung heißt es, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامِ إِمَامًا لِيَأْتَمُّ بِهِ. Also, der Imam wurde als Imam gemacht, damit die Menschen sich nach ihm richten. Und das ist etwas, was man öfters beobachtet beim Gemeinschaftsgebet, dass die Mitbetenden entweder den Imam, also meistens den Imam in einigen Sachen überholen. Das ist falsch. Das ist nicht gut, das soll man nicht machen. Man muss immer warten, bis der Imam die Tat macht und dann macht man die Tat nach ihm. Und genauso, wie gesagt, für den Fall, wenn der Betende seinen Kopf aus der Verbeugung holt, in dem Fall ist das Gebet dadurch nicht ungültig. Und wir werden inshallah im Kapitel über das Gemeinschaftsgebet ausführlich darüber reden, aber bis dahin merkt euch einfach eine Sache, und zwar der Ma'mum, also der Nachbeter, der Mitbeter, folgt dem Imam in seinen Taten, aber muss nicht in den Worten folgen. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich muss dem Imam immer folgen bezüglich der Tat. Er macht Ruku', ich mach Ruku'. Er macht Sujud, ich mach Sujud. Er macht, keine Ahnung, steht wieder auf, ich stehe wieder auf. In den Taten muss ich ihm nachfolgen, muss ich nach ihm sein, aber nicht bei den Worten. Beispielsweise der Imam sagt, Allahu Akbar und geht in die Verbeugung. Ich gehe jetzt auch in die Verbeugung nach ihm. Sagen wir mal, der Imam hustet. Er hat einen kleinen Hustenanfall und hustet und rezitiert nicht. Kein Problem für mich, wenn ich sage, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamda, Subhanallah, 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad.
Es ist immer so, wenn man was trinken will, macht man ein Salawat und dann ziehen alle mit. Jedenfalls, der Imam ist verpflichtet, der Mitbetende ist verpflichtet, dem Imam zu folgen in der Tat, aber nicht in den Worten. Verständlich, was damit gemeint ist? Tat folgen, aber in den Worten kann man ruhig den Imam schneller sein als der Imam, schneller rezitieren, mehr rezitieren, das ist kein Problem, solange man keine Tat macht, die der Imam noch nicht gemacht hat. Ausnahme. Ausnahmen sind Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram ist ja an sich auch ein Wort, Wortlaut, was man ausspricht. Takbiratul Ihram darf man nicht vor dem Imam machen, das steht fest. Erst fängt der Imam mit dem Gebet an und dann fange ich mit dem Gebet an. Ich kann nicht vor dem Imam das Gebet beginnen. Also die erste Ausnahme, Takbiratul Ihram. Die zweite Ausnahme beim Taslim, also wenn das Gebet beendet wird. Hierbei gibt es aber zwei Fälle. Zum einen, nehmen wir mal an, wir beten gerade alle in der Gemeinschaft, der Imam macht jetzt den Tashahud und den Taslim und der Imam ist gerade dabei, das Gebet zu beenden, aber ich habe es jetzt eilig und will vorher fertig werden, damit ich als Erster aufstehen kann und hier noch nichts blockiert ist beispielsweise. dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, ich werde jetzt Munfarid. Munfarid heißt, ich bin zwar jetzt in der Gemeinschaft, aber ab dem Zeitpunkt an bete ich alleine. Ich entzweie mich quasi von der Gemeinschaft und bete für mich alleine weiter. Dann kann ich vor dem Imam das Gebet beenden. Das ist kein Problem. Man macht die Absicht, ich werde jetzt Munfarid, ich schließe mich jetzt nicht mehr der Gemeinschaft an und dann kann ich vor dem Imam das Gebet abschließen, das ist kein Problem. Wenn ich aber in der Gemeinschaft bleibe, hier gibt es Meinungsunterschiede. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, wenn du in der Gemeinschaft bleiben willst, darfst du das Gebet nicht vor dem Imam beenden. Aber es gibt auch manche Gelehrte, die sagen, das ist kein Problem, man kann das Gebet vor dem Imam beenden. Da muss man nochmal schauen, was die Maraji genau diesbezüglich sagen. Also wenn man auf Nummer Vorsicht gehen will und in der Gemeinschaft bleiben will, immer warten, bis der Imam das Gebet beendet hat und dann beendet man selber das Gebet. Es sei denn, man sagt sich selber, ich bin Munfarid und dann kann man das Gebet von sich aus beenden. Ist das soweit klar? Hat jemand Fragen dazu, jetzt zu diesem Abschnitt? Ja? Die drei Takbirat am Ende des Gebets, ja?
Also ich stehe immer ganz auf, dass du beim Freitagsgebet, dass alle ihre Hände nur so machen beim Takbir. Aber eigentlich habe ich das einmal gelernt, dass man, dass man das Takbir nur so macht, aber eigentlich habe ich einmal gelernt, dass man, wenn man das Takbir macht, dass man die Hände so zu den Ohren.
Richtig, richtig. Das sind alles Mustahabbat. Also an sich überhaupt beim Takbiratul Ihram, braucht man da überhaupt die Hände zu heben? Nein, richtig. Dieses Händeheben beim Takbir, das ist an sich Mustahab. Natürlich, wir haben gesagt, es gibt ein empfohlenes Bild beim Takbir, wie man die Hände halten soll. Wer weiß es noch? Mashallah. Ja? Na, richtig. Ahsan. Also die Handflächen, erstmal die Finger zusammen. Mit dem Daumen, die Handflächen zur Qibla und dann so anzuheben und beim Heben Allahu Akbar zu sagen. Also man fängt hier an, Allahu Akbar. Und wenn man das R spricht quasi, dann ist man bereits hier schon angekommen. Also viele machen das so, Allahu Akbar beispielsweise. Ja, aber an sich empfohlen, alles empfohlen. Keiner soll denken, das ist Pflicht. Wenn ich es nicht mache, komme ich in die Hölle oder sonst was. Alles nur empfohlen. Allahu Akbar. Das ist quasi der empfohlene Takbir. Und genauso ist es auch hier. Natürlich, es hat sich jetzt angewöhnt, vielleicht kostet es zu viel Energie, wenn man die Hände... An sich ist es kein Problem. Manche machen so, manche machen so, manche machen so. Das ist alles kein Problem. Mustahab ist es aber nur so, Allahu Akbar, so zu machen. Aber an sich ist es kein Problem, wenn die es jetzt so machen. Das hat keinerlei Einfluss auf das Gebet. Natürlich, natürlich. Qunut kannst du auch... Der Imam macht ein bestimmtes Qunut. Beispielsweise die, die im Iran waren, kennen das sicherlich. Wenn da 1000 Leute mitbeten und man hört den Imam nicht, was er im Qunut sagt, dann kannst du selber ein Bittgebet sprechen, wie du magst. An sich, allein das Salawat nur zu machen, einfach ein Salawat nach dem anderen zu machen, kein Problem. Es wird in einer Überlieferung, heißt es beispielsweise, dass jemand nach dem Hajj Imam al-Baqir oder Imam al-Sadr, einer von beiden jedenfalls, getroffen hat und hat gesagt, ich war beim Hajj und mir ist kein anderes Bittgebet eingefallen, außer das Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad.
Imam sagte, du hast das Beste vom Hajj rausgeholt. Also an sich, wenn man gerade kein Bit gibt, man ist gerade wunschlos glücklich, sage ich mal, dann macht man nur das Salawat im Qunut 3-mal, 5-mal, 7-mal, so oft man will. Das ist also völlig ausreichend. Ja, oder man spricht dem Imam im Gebet nach sein Qunut. Also Qunut ist nicht verpflichtend zu sagen, was der Imam sagt. Ja? Gibt es noch Fragen zu diesem Punkt? Ja? Werden wir inshallah ausführlich auch noch behandeln. Salatul Ayat und die anderen Pflichtgebete. Salatul Ayat ist Pflicht, richtig. Deswegen sind wir alle hier. Salla ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Nun kommt es vor, dass man ab und zu Zweifel bei der Verbeugung hat. Nämlich, sagen wir mal, jemand steht gerade und er weiß nicht, habe ich die Verbeugung jetzt gemacht oder nicht. Er hat Zweifel. Sagen wir mal, seine Gedanken waren jetzt beim nächsten Mittagessen und er weiß nicht, habe ich jetzt die Verbeugung gemacht oder nicht. Sein Urteil ist, wenn er noch steht, dann soll er die Verbeugung machen. Dann soll er sie machen und das Urteil ist also, als hätte er die Verbeugung nicht gemacht, deswegen macht er sie. Wenn er aber eine Niederwerfung schon gemacht hat oder sich bereits auf dem Weg gemacht hat zur Niederwerfung, also er ist gerade dabei, die Niederwerfung zu machen und dann hat er Zweifel bekommen, dann geht er davon aus, dass er sie gemacht hat und dann ist das Gebet auch ganz normal gültig. Ja, ich wiederhole nochmal, wenn jemand Zweifel hat bei der Verbeugung, habe ich es gemacht oder nicht und er steht noch, soll er es machen. Ist er aber auf dem Weg zur Niederwerfung oder hat die Niederwerfung schon gemacht und hat Zweifel bekommen, dann geht er davon aus, dass er die Niederwerfung schon gemacht hat. Der Betende geht also jetzt in die Verbeugung. Wir haben gesagt, seine Hände, es ist empfohlen, wenn er seine Hände auf die Knie macht. Übrigens beim Mann ist es empfohlen, dass er, erstmal gehen wir Schritt für Schritt. Der Blick, wohin sollte der Blick sein? Mustahab bei der Verbeugung?
Auf den Stein.
Nein, nicht auf den Stein, sondern?
Zwischen die Füße,
richtig. Wie groß, oh, jetzt habe ich schon gesagt. Wie groß ist es empfohlen, dass der Abstand zwischen den Füßen sein soll? Genau, also 4 lockere Finger breit. Ja, wenn die Füße jetzt so nebeneinander stehen, dann ist der Abstand, der empfohlene Abstand zwischen den Füßen 4 lockere Finger breit. So, die empfohlene Haltung in der Verbeugung ist, dass es 90 Grad sind, dass die Beine quasi gerade stehen und dass der Rücken genau zu 90 Grad zu den Beinen ist. Und dass der Hals nicht nach unten gesenkt wird, sondern ebenfalls gerade ist. Also dass es eine gerade Linie bildet. Das ist empfohlen. Alles empfohlen. Es ist beispielsweise nicht gut, dass er sehr tief nach unten geht oder seinen Kopf so nach unten hängen lässt. Das ist nicht empfohlen. Das ist nicht gut. Also generell 90 Grad, Hände auf die Knie. Es ist empfohlen beim Mann, dass er die Hände, dass er die Arme nach außen hin macht. Also so ungefähr. Und die Hände auf den Knien. Bei der Frau ist es empfohlen, dass sie die Hände zum Körper macht und also die Arme zum Körper macht und die Hände nicht auf die Knie, sondern auf den Oberschenkel. Das ist speziell bei der Frau empfohlen. Bei der Niederwerfung die Hände auf die Oberschenkel und die Arme zum Körper. Beim Mann die Arme nach außen, Hände auf die Knie. Das ist alles empfohlen. Wie gesagt, ihr kommt nicht in die Hölle, wenn ihr das nicht macht. So, einer der wichtigsten Punkte, was auch dazu führt, dass sehr viele Gebete problematisch sind und womöglich sogar falsch werden. Al-Tuma'nina. Wer kann mit dem Begriff etwas anfangen? Al-Tuma'nina, auf Arabisch heißt es. Wer weiß, was es heißt erstmal? Sicher, geht schon in die Richtung. Ja, Faber? Ja, geht schon in die richtige Richtung. Also At-Tuma'nina ist das Stillhalten während der Rezitation. Eines der wichtigsten Punkte, wann die Rezitation erst gültig wird, ist, dass der Körper stillsteht bei der Rezitation. Nicht der Gläubige steht Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Ja, nein. Der Gläubige verbeugt sich, steht still und dann rezitiert er. Und dann steht er auf. Und dann rezitiert er und dann, also eines der wichtigsten Punkte, was für das ganze Gebet gilt, der Körper muss stillstehen, er darf sich nicht bewegen und rezitieren. Da gibt es eine schöne Anekdote von einem Gelehrten, die mir gerade einfällt. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, jedenfalls ist sie lustig. Einst kam jemand zu einem Gelehrten, zu einem hohen Gelehrten und sagte zu ihm, was muss ich in der Verbeugung sagen? Und der Gelehrte antwortete ihm, er sagte, du musst dreimal sagen, Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi. Sagt dreimal, Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi. Er sagt, aber ich habe gelernt, einmal reicht. Er sagt, nein, sag du dreimal, Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi. Er sagt, okay, ein hoher Gelehrter hat ihm geantwortet, er ging wieder weg. Und die Anwesenden fragten ihn, sie sagt, Maulana, wie konntest du ihm so etwas antworten? Pflicht ist doch nur einmal. Er sagte, ihr wisst nicht, wie er betet. Ich habe ihm gesagt, dreimal, damit er wenigstens beim Runtergehen einmal sagt, und beim Hochgehen einmal, aber wenigstens hat er einmal, während er in der Verbeugung ist, das gesagt. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Also das ist wirklich ein Punkt, der öfters vernachlässigt wird. Bei den meisten ist es so, beim Runtergehen sagt man schon die Hälfte und beim Hochgehen sagt man die andere Hälfte. Das geht nicht. Man geht in die Verbeugung, sagt die Rezitation und richtet sich wieder auf. Das gleiche gilt für die Niederwerfung. Auch da kann man nicht sagen, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi und geht runter. Nein, man geht runter, rezitiert und setzt sich wieder hin. Man geht in die Verbeugung, rezitiert und steht wieder auf. Die Rezitation bei der Verbeugung. Pflicht ist es, einmal, nicht dreimal, einmal Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdih zu sagen. Und das ist das Empfohlenste und das Beste, was man in der Verbeugung sagen kann. Aber man kann auch stattdessen dreimal Subhanallah sagen. Oder ein ähnliches Gedenken, was dem gleichkommt. Beispielsweise ist es auch möglich zu sagen, La ilaha illallah dreimal oder beispielsweise Alhamdulillah dreimal zu sagen. Also etwas, was diesem Gedenken gleichkommt. Ja, also entweder einmal Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdih oder dreimal ein Gedenken speziell Subhanallah. Also dreimal sagen Subhanallah, 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 wenn man es verbindet mit dem I. Oder Subhanallah, 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 wenn man Stopp macht mit Sukun, haben wir ausführlich geklärt gehabt. Aber wie gesagt, das Beste ist, wenn man sagt, Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi. Du hattest letztes Mal gefragt bezüglich der Zeit, wenn die Zeit des Gebets quasi kurz vor dem Ende ist, wenn ich jetzt nur noch eine Minute habe. Dann gibt es auch hier bei der Verbeugung und beim Sujud Ausnahmen, die nur dann gelten, wenn die Zeit des Gebets in einer Minute oder eine halbe Minute vorbei ist und man schnell beten muss, also dass es noch in der Zeit fällt. Die Ausnahme besteht darin, dass man in der Verbeugung einmal Subhanallah sagt, das reicht bereits aus. Oder einmal im Sujud Subhanallah, das reicht auch bereits aus. Nur im Notfall, wenn die Zeit des Gebets kurz vor dem Ende ist. Nicht, wenn man es eilig hat und das Kino wartet oder so. Nein, wenn die Gebetszeit kurz vor dem Ende ist. Weil letztes Mal war das so, einige dachten, wenn man es eilig hat, dann kann man die verkürzte Form machen. Nein, nur im Notfall, wenn die Gebetszeit kurz vor dem Ende ist. Also nochmal als Erinnerung, in der Verbeugung ist es entweder einmal Pflicht zu sagen, Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi, oder dreimal Subhanallah, oder kombinieren, dass man sagt, Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Und das Beste ist, dass man das Ganze versiegelt mit dem Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Und es ist in der Regel so, dass die Wiederholung dieser Tasbihat auch eine empfohlene Sache ist. Es ist eine gute Sache. Man sagt, es ist zwar Pflicht, nur einmal Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi zu sagen, aber es ist gut, wenn man es immer wieder wiederholt. Und es ist noch besser, noch mustahabber, wenn man es in einer ungeraden Anzahl wiederholt. Also einmal, dreimal, fünfmal, siebenmal. Ungerade ist es noch bevorzugter. Aber allgemein das Wiederholen ist natürlich ganz in Ordnung. Und Sheikh Saduq hat in seinem Werk Thawab al-A'mal wa Iqab al-A'mal hat dort auch eine Überlieferung über das Salawat in der Verbeugung und in der Niederwerfung. Und zwar gibt es dort eine Überlieferung von einem Imam, der Imam der Ahlul Bayt, um nichts Falsches zu sagen, dass wer das Salawat in der Verbeugung oder in der Niederwerfung macht, der erhält den Lohn des Tasbih, also der Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, generell versucht euch das so anzugewöhnen, in der Verbeugung, in der Niederwerfung stets einmal Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi zu sagen, dreimal Subhanallah und das Ganze dann mit dem Salawat zu versiegeln. Das ist dann ein sehr schönes Gedenken, sowohl in der Verbeugung als auch in der Niederwerfung. Natürlich sagt man dann Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Nachdem der Gläubigen oder der Betende nun in der Verbeugung war, ist es Pflicht für ihn wieder aufzustehen. Und bei diesem Aufstehen muss er auch Tumainine zeigen, also er muss auch stillstehen und dann erst in die Niederwerfung zu gehen. Es ist empfohlen und nicht verpflichtend. Vielleicht denken einige, es ist verpflichtend. Es ist empfohlen, während man steht, Sami'a Allahu liman hamidah zu sagen. Also Allah erhört denjenigen, der ihm dankt. Und gemäß einer Überlieferung von Imam Amir al-Mu'minin und Sayyid al-Muwahidin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dass er sagte, wer Alhamdulillah sagt, für den betet jeder Betende auf der Welt. Ja, wir sagen das wahrscheinlich immer im Gebet, aber keiner von uns hat jemals so richtig darauf geachtet. Sami'a Allahu liman hamidah. Das heißt, Allah erhört denjenigen, der ihm dankt. Das heißt, wenn ich sage Alhamdulillah, dann, wenn ich dann im Gebet aufstehe und sage Sami'a Allahu liman hamidah, dann mache ich ein Dua. O Allah, erhöre denjenigen, der zu dir Alhamdulillah sagt. Ja, das heißt, deswegen sagt Imam Ali, wer Alhamdulillah sagt, für den betet jeder Betende. Weil wenn ich im Gebet bin und dann aufstehe und sage, Sami Allahu liman hamida, es ist ein Bittgebet, O Allah, erhöre jeden, der dir dankt. Und wenn ich dann jetzt sage, Alhamdulillah, das heißt, jeder Betende betet für denjenigen, der Alhamdulillah sagt. Daher ist es schön, es ist empfohlen, es ist eine gute Sache, wenn man Sami Allahu liman hamida sagt und dann geht man in die Niederwerfung. Das waren so allgemein die Angelegenheiten bezüglich der Verbeugung, die verpflichtenden und empfohlenen Aspekte der Verbeugung. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.